Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Ich begrüße Sie und wünsche einen schönen guten Tag. Nach der Ermordung von 9 jungen Menschen in Hanau durch einen Mann mit rassistischen Motiven hat Bundeskanzlerin Angela Merkel Folgendes gesagt.
Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft und es ist Schuld an schon viel zu vielen Verbrechen.
Angela Merkel betont mit diesem Ton, mit dieser Aussage nicht den Einzelfall, nicht die Einzeltat, sondern sie betont den Hass in unserer Gesellschaft als Nährboden. Das wollen wir aufgreifen in unserer Sendung hier. Wir wollen in den nächsten 2 Stunden darüber sprechen, was wir alle gegen Rassismus, was wir alle gegen rechten Terror machen können und wie wir unsere offene Gesellschaft stärken können. Sie können sich per Telefon beteiligen. Unsere Nummer ist die 0800 2254 2254, die ist kostenfrei. Äußern Sie beispielsweise Ihre Erfahrungen mit Ausgrenzungen, wenn Sie welche machen müssen, oder was Sie erleben, wenn Sie vielleicht dagegen angehen. Sie können sich auch per E-Mail beteiligen, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und während Sie anrufen, stelle ich Ihnen mal meine Gäste vor. Uns zugeschaltet ist der Soziologe Matthias Quent, der Gründungsdirektor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena und Autor des Buches Deutschland rechts außen. Und ins Studio gekommen ist Steven Anpalagan, Diplom-Theologe, Kolumnist, Unternehmensberater und vor allem seit vielen Jahren in unterschiedlichen Initiativen gegen Rassismus und Rechtsextremismus engagiert. Schönen guten Tag Ihnen beiden.
Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Herr Quent, was wünschen Sie sich, was jetzt passiert?
Ich wünsche mir Verschiedenes. Ich wünsche mir aus der Gesellschaft Zeichen der Solidarität mit den Betroffenen. Ich wünsche mir aus den Medien, dass nicht der Täter im Vordergrund steht, sondern die Betroffenen, die Wirkung von solchen rassistischen Hassverbrechen auf die angegriffenen Gemeinschaften und die Gesellschaft. Und ich erwarte eine Diskussion zu den gesamtgesellschaftlichen Ursachen und Umgangsformen mit Rassismus, mit Rechtsextremismus und Radikalisierung, die sich nicht darauf zurückzieht, wieder Gesetzesverschärfungen zu fordern, zu schauen, wie man dort Stellschrauben drehen kann, sondern wahrzunehmen, ernst zu nehmen. Und auch die Worte von Frau Merkel bewerte ich in diese Richtung durchaus als positiv, dass wir es mit einem Problem zu tun haben, was wir nur mit gesamtgesellschaftlichen Ansätzen und Strategien in den Griff bekommen können.
Ich habe bemerkt, Ihnen wird es vielleicht auch aufgefallen sein, dass in der Berichterstattung jetzt nach den Morden in Hanau, dass die Opfer tatsächlich sehr in den Mittelpunkt standen, dass sie mit Namen benannt wurden, dass ihr Leben uns geschildert wurde. Das ist für mich etwas Neues gewesen, Herr Quent. Wie haben Sie das gesehen?
Nun ja, das war für mich auch deutlich sichtbarer bei diesem Anschlag im Vergleich zu anderen Anschlägen in der Vergangenheit, etwa das OEZ-Attentat 2016, was mehr Gemeinsamkeiten zu diesem Anschlag jetzt in Hanau auch aufweist. Da gibt es Lerngewinne. Allerdings muss man auch sagen, dass es natürlich medial höchst unterschiedlich ist, wenn in der Bild-Zeitung oder bei Bild Online in der Nacht des Anschlages darüber geredet wurde, dass ja die Hintergründe wahrscheinlich im kriminellen Migranten Milieu zu suchen wären, wenn Focus Online über Shisha-Morde schreibt, dann erinnert das an die Fehler, die damals im NSU-Komplex gemacht wurden, als rassistische Zuschreibungen wie Dönermorde stattgefunden haben. Ich würde Ihre These, dass es insgesamt gelungen ist, insbesondere auch vor den Erfahrungen eines sehr produktiven, konstruktiven Diskurses nach den Anschlägen in Christchurch in Neuseeland, wo der Paradigmenwechsel auf die Opferperspektive doch sehr deutlich in den Vordergrund getreten ist, vor allem in den internationalen Medien, dass dadurch davon viel auch national angekommen ist, aber nicht überall.
Herr Anpalagan, wie blicken Sie darauf?
Wir sind mittlerweile eine ganze Strecke weitergekommen als noch Anfang der 90er Jahre, als es ebenfalls rassistische, rechtsextreme Anschläge gab auf Ausländerinnen, Migrantinnen. Ich erinnere noch an den Brandanschlag in Solingen, an den Brandanschlag in Mölln, als Familien umgekommen sind in den Flammen und Bundeskanzler Helmut Kohl meinte, er wolle nicht an der Trauerfeier teilnehmen, er habe weiß Gott wichtigere Termine.
Dieses Mal waren Vertreter der Regierung direkt in Hamburg.
Prompt dort und haben auch anerkannt, dass es ein rassistisches Tatmotiv gibt, dass es rechtsextreme Strukturen gibt, dass wir ein Problem haben mit beidem in unserem Land. Und das ist schon mal ein erster Schritt, denn was wir über viele, viele Jahre und eigentlich auch Jahrzehnte feststellen mussten, ist, wir haben jegliche Art von rechtsextremem Gefährdungspotenzial geleugnet. Wir haben Rassismus in unserer Gesellschaft versucht, nicht wahrhaben zu müssen, nicht wahrhaben zu wollen. Wir haben überall dort, wo rechtsextreme Gefahren, rechtsextreme Strukturen und auch rechtsextremer Terror aufgetreten ist, versucht es in geistig verwirrte Einzeltäter, in irgendwelche Arten von Nicht-Politisierung umzuübersetzen und haben dann irgendwie gesagt, ja gut, das ist halt ein Waffennarr, das ist halt irgendwie jemand, der sammelt halt in seiner Freizeit Nazi-Devotionalien, aber das ist ja kein Nazi. Und dann haben wir des Weiteren, und da sehe ich jetzt auch einen Paradigmenwechsel, versucht es sprachlich zu demaskieren oder zu maskieren vielmehr.
Und jetzt indem vielleicht wir, zu demaskieren.
Genau, ja. Und jetzt zu demaskieren, indem wir gesagt haben, das ist kein Rassismus oder Rechtsextremismus, das ist fremdenfeindlich. Und wir sehen auch, was es macht mit Opfern, die über Generationen hinweg in Deutschland leben, in Deutschland arbeiten, deutsche Staatsbürger sind. Und dann fallen die plötzlich einem fremdenfeindlichen Anschlag zum Opfer. Wir haben in der Berichterstattung auch heute noch gesehen, dass es heißt, die Migranten und die Deutschen. Nein, es sind allesamt Deutsche, die aus rassistischen und aus ethnischen Gründen umgebracht werden.
Das habe ich mich bei der Berichterstattung oder frage mich das natürlich täglich bei meiner Arbeit auch, wenn ich immer auf migrantischen Hintergrund abhebe und darüber spreche. Auf der anderen Seite, also ziehe ich ja eine Grenze quasi. Auf der anderen Seite will ich natürlich auch den Rassismus, der in dieser Tat zum Ausdruck kommt, den muss ich ja benennen. Also tue ich, also sage ich migrantischer Hintergrund. Wie geht es Ihnen damit?
Wenn es Franzosen wären, würden sie das ja nicht tun. Wenn die Opfer aus Neuseeland kämen, aus Australien, aus den USA, weiße Südafrikaner wären, würden sie das nicht tun. Aber es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Menschen umkommen, weil sie eine dunklere Hautfarbe haben, weil sie aussehen, als ob ihre Eltern oder ihre Großeltern aus der Türkei oder aus Saudi-Arabien hier eingewandert werden. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, auch aufzuzeigen, dass das Tatmotiv ein rassistisches ist. Es ist ein rassistisches Anschlagsmotiv, der Opfer trifft, die keine weißen Deutschen sind. Es gibt Sprachformen, die haben sich etabliert. Also man spricht von People of Color zum Beispiel. Auch etwas, was anzeigt, dass wir in Deutschland noch immer keinen Sprachcode entwickelt haben, um darüber zu sprechen. Aber das sind Themen, von denen ich, oder das sind Dinge, von denen ich mir wünschen würde, dass sie in der journalistischen Berichterstattung öfter zum Vorschein kämen.
Ja, ja. Ihre Eltern kommen oder kamen vor vielen Jahrzehnten aus Sri Lanka. Möchten Sie als People of Color bezeichnet werden lieber, als wenn ich sagen würde, migrantischer Hintergrund?
Also ich persönlich habe mit beidem keinen Schmerz, aber wenn in Zusammenhängen, die zum Beispiel gar keinen Bezug haben zum Rassismus oder zum Rechtsextremismus, immer angezeigt wird, dass dieser oder jener oder diese oder jene einen Migrationshintergrund habe, dann frage ich mich schon, ob wir eine Grenzziehung machen quer durch unsere Gesellschaft und dort auch Gräben verfestigen, die vielleicht mittelbar und perspektivisch auf solche Anschlagsmotive einzahlen.
Diesen ganzen Komplex wollen wir heute besprechen. Vor allem wollen wir damit uns eigentlich der Frage nähern, was kann jeder von uns, und da meine ich tatsächlich jetzt hier nicht nur uns drei, sondern wirklich jeden von uns, auch am Radio oder zum Beispiel gerade eine E-Mail schreiben, was kann jeder von uns tun, Rassismus, Ausgrenzung und Hass in der Gesellschaft, ja, dem zu begegnen. Diskutieren Sie mit Steven, Anna Palagan und Matthias Quent, 0800 2254 2254, unsere kostenfreie Telefonnummer. Und die hat gewählt Frank Mertens. Herr Mertens, guten Morgen.
Ja, guten Morgen an die Runde. Freut mich, dass ich daran teilnehmen darf.
Was ist Ihr Gedanke?
Ich habe einen Grundgedanke. Der eine Gesprächspartner hat gerade vorhin erwähnt, seit den 90er Jahren ist die Problematik vorhanden mit dem Rassismus und so weiter, in Anführungszeichen. Ja. Ich will mal eins dazu sagen. Unsere sogenannten Volksparteien, alle bis auf die AfD, man stellt sich doch die Frage, warum gehen so viele in die AfD? Weil die sogenannten Volksparteien die drängen doch die Leute gerade da hinein, weil sie einfach zu den Wahlen versprechen sie das und das, aber für die Bevölkerung machen sie nichts. Ich glaube, man könnte das bremsen, wenn die Parteien sich daran erinnern würden, sie sind ja gewählt worden, ob das im Bundestag, Landtag oder auch in den Kommunen ist. Sie vergessen einfach die Menschen, die diesem Staat leben.
Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Es geht ja heute um rechten Terror, um den Anschlag in Hanau. Würden Sie sagen, die AfD hat dafür eine Verantwortung oder wie kommen Sie dahin?
Ja, passen Sie mal auf. Ich finde das in Hanau so bedauerlich, furchtbar. Ja, das ist, ich finde keine Worte dafür. Aber es hat sich doch dadurch aufgebaut, die Unzufriedenen, wenn Sie mal gucken, viele von denen sind doch in den vorangegangenen Parteien gewesen. Jetzt mit einmal gehen sie alle zur AfD. Ja. Das heißt also, unsere renommierten Politiker, auch wenn Sie mal da irgendwelche Diskussionen im Landtag oder Bundestag angucken, wie die miteinander kommunizieren. Ja. Vielleicht ein Beispiel zum Abschluss. Die Fridays for Future, die jungen Leute, ja, die demonstrieren dagegen. Ich wäre genauso dabei, wenn ich es teilweise könnte. Ne? So, und dann geht doch ein Herr Lindner her, man soll die Profis ranlassen. Ja? Und wenn man jetzt überlegt, die Profis sitzen ja in den Land- und Bundestag drin, was machen die denn eigentlich? Da geht es doch bloß um Parteigeknüppel, das sieht man wieder da in Thüringen. Man kann das alles nicht auflösen, weil sonst einige ihre Posten verlieren.
Menschen, Herr Mertens, jetzt haben wir einen ganzen Strauß, einen großen Strauß an Argumenten, aber die eine Frage treibt mich auch gerade um, weil Sie sehr schnell eben von unserem Rassismusthema dann ja doch auf die AfD auch gekommen sind. Also nochmal die Frage, die auch Herr Quent kurz an Sie stellt. Also wie ist so Ihr Gefühl? Die AfD hat den Boden bereitet für diesen Rassismus, der sich in diesem Verbrechen ausgedrückt hat?
Einmal das und dann muss ich auch sagen, mit den renommierten Parteien, warum gehen so viele Leute zu der AfD?
Die Grundfrage, die Sie am Anfang gestellt haben. Herr Mertens, danke für Ihre Beteiligung.
Ich bedanke mich auch.
Wir diskutieren heute Morgen mit Steven Anpalagan und Matthias Quent die Frage Rassismus und rechter Terror. Wir stärken wir unsere offene Gesellschaft. Offene Gesellschaft ja auch oft vielleicht mit einem Anführungszeichen versehen. Wie offen ist unsere Gesellschaft eigentlich, wenn wir auf Kassel, Halle und Hanau gucken, diese rechtsradikal motivierten Gewaltverbrechen. Was können wir tun? Am Telefon begrüße ich Anne Kerger. Schönen guten Morgen, Frau Kerger in Leipzig.
Ja, guten Morgen.
Sie möchten sich äußern.
Ich würde gerne mal was zu der Situation in Deutschland sagen, dass sowas überhaupt möglich ist, solche Anschläge, die auch schon passiert sind und diesmal wieder. Und ich befürchte, das ist auch nicht das letzte Mal. Und man sollte mal die Ursachen in der Politik suchen. Wenn man die Entwicklung zurückverfolgt, in der Nachkriegszeit wurde unterschwellig die Politik, die in der Nazi-Zeit herrschte, fortgesetzt, indem maßgebliche Nazi-Politiker wieder in wichtige Ämter kamen. Und das ist eine Entwicklung, eine unterschwellige Entwicklung, die sich fortsetzte. Zum Beispiel die NSU-Morde, die wurden erstmal in innerfamiliären Auseinandersetzungen der Türken gesucht, dass da irgendwie rechtsradikale Strömungen stattgefunden hatten, die sich so auswirkten. Das wurde gar nicht in Betracht gezogen. Mhm. Und das sind alles Entwicklungen, die die Entwicklung einer dieser AfD begünstigten. Wenn zum Beispiel ein ganz hoher Politiker sagen durfte, dass hier in Deutschland eine Herrschaft des Unrechts herrscht, einfach aufgrund der Tatsache, dass die Merkel Flüchtlinge in die Bundesrepublik einließ. Es hätte sonst ein Blutbad gegeben. Das befördert alle eine weitere rechtsradikale Entwicklung. Die AfD, die wurde ja in ihrer menschenfeindlichen Einstellung bestärkt. dann gab es diesen Verfassungsschutz mit diesem Hans-Georg Maaßen, der sich auch in der Richtung äußerte. Und der wurde nicht abgesetzt, nein, im Gegenteil, der wurde befördert. Ja. Und insofern ist das eine verhängnisvolle Entwicklung, die in der Bundesrepublik stattfand und stattfindet. Wir sind keine wehrhafte Demokratie. Wir haben uns nicht genug gewehrt.
Wenn wir uns jetzt die Frage stellen in dieser Sendung, was wir auch tun können. Das, was Sie analysieren.
Die arbeiten ehrenamtlich. Mhm. Der Fisch stinkt vom Kopf. Die Politik, die müsste viel mehr auftreten gegen solche rechtsradikalen Strömungen. Es ist doch nicht zu glauben, dass Politiker, also Kommunalpolitiker, die was für unser Land tun, Repräsentanten des Staates sind, dass die verfolgt werden. Also, mit Hasstiraden im Netz.
Stärkeres
und den Hasstiraden folgen Taten. Siehe der Walter Lübcke, der dran glauben musste. Und wenn Politiker fordern, dass sie von einer Waffe Gebrauch machen müssen, um sich selbst zu schützen, weil von der Politik kein Schutz erwarten ist, ja. Das spricht doch Bände, sowas.
Frau Kerger, lassen Sie uns auf die Einzelsachen, die Sie angesprochen haben, eingehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Herr Anpalagan, wenn Sie hören, also Worten folgen Taten und gerade auch Kommunalpolitiker müssen stärker geschützt werden von der obergeordneten Politik. Was fällt Ihnen ein?
Also ich kann der Frau Kerger vollumfänglich nur recht geben. Wenn wir in die Geschichte der Bundesrepublik schauen, dann rühmen wir uns zu häufig und häufig zu Unrecht einer vollständigen Entnazifizierung nach dem Zweiten Weltkrieg. Die hat in der Form nicht stattgefunden. Wir haben hochrangige Nazis immer gehabt, die im Innenministerium, im Außenministerium, in der Justiz, in der Verwaltung, bei den Sicherheitsbehörden angeheuert haben. Und es gibt mittlerweile auch geschichtlich und historisch belegt Fakten, die darauf hindeuten, dass diese Art der Ideologie, dass diese Gesinnung weiter fortgeführt wurde, über Jahrzehnte hinweg. Und was die Frau Kerger auch sagte, als Schlaglicht unserer heutigen Situation, wenn ein Bundesinnenminister sagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland, die Migration ist die Mutter aller Probleme, wenn wir einen Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz haben, der nach seinem Ausscheiden Zweifel an seiner Verfassungstreue weckt, weil er selbst mit mutmaßlich rechtsradikalen Thesen plötzlich in Talkshows sitzt, von einer gleichgeschalteten Presse spricht, die Menschen- und Bürgerrechte in Frage stellt. Wenn wir einen sehr wortgewandten Sprecher der Polizei haben, einen Gewerkschafter wie Rainer Wendt, der ebenfalls mit sehr kernigen rechtspopulistischen Thesen unterwegs ist. Wenn wir viele, viele Politikerinnen, noch nicht einmal der AfD, sondern unserer Volksparteien, nicht der sogenannten, sondern unserer Volksparteien, Parteien, die 500.000 Mitgliederinnen und Mitglieder, ein Thilo Sarrazin, der in der SPD Karriere machen konnte, der plötzlich davon spricht, dass Türken genetisch gesehen dümmer seien als Asiaten. Das sind Aussagen, mit denen er das erfolgreichste Sachbuch unserer Zeit geschrieben hat.
Gegen die sich natürlich die SPD dann auch sehr stark gewehrt hat, indem sie Ausschlussverfahren angestrengt hat. Wo kommen wir da hin? Also wenn wir das beobachten, aber vielleicht fangen wir da an. Wir müssen es erstmal beobachten und zulassen, höre ich das aus Ihren Worten.
Ja, und wir müssen auf die Stimmen eingehen, die seit 20, 30 Jahren davor warnen, diese Art von Einstellung und politischer Haltung zu normalisieren und als Mitte der Gesellschaft zu deklarieren. Mhm. Was ich jetzt feststelle, auch bei dem Anrufer vorhin, wann immer ein rechtsextremes Tatmotiv vorliegt, fragen wir sofort, warum. Warum macht jemand das? Warum geht jemand in die AfD? Warum äußern sich Menschen in der und der Gestalt? Und dann haben wir plötzlich auch eine Antwort. Sie sind frustriert, sie sind politikverdrossen oder was auch immer. Wann haben Sie jemals eine reelle Tatmotivdiskussion erlebt nach einem islamistischen Anschlag? nach vermeintlich linksextremem Terrorismus.
Ich kann mich daran schon sehr genau erinnern, dass wir nach islamistischen Anschlägen Diskussionen führen, wie jemand aus unserer Gesellschaft in diesen Radikalismus abgleitet, die führen wir schon auch.
Dem würde ich zumindest in quantitativer, aber auch in qualitativer Hinsicht widersprechen. Wir führen selten empathische Diskussionen darüber, dass wir junge Männer zurückholen müssten in die Mitte der Gesellschaft, dass wir Geld locker machen müssten, dass wir Wahlgeschenke verteilen müssten oder Geld investieren müssten in Sozialarbeiterinnen, in psychische Gesundheit und so weiter und so fort. Das machen wir selten. Aber wann immer es rassistische Tatmotive gibt, sind wir sehr schnell dabei zu erklären und im schlimmsten Fall auch zu rechtfertigen, sodass wir eigentlich diese Art von Gedankengut wieder zurückspielen in eine Gesellschaft, die sich darauf eingerichtet hat, dass solche Dinge nun einmal passieren.
Und was wir auch gerne machen, ist danach zu rufen, der Staat solle das doch bitte jetzt lösen, die Politik habe und müsse doch jetzt. Und andererseits sieht man, dass die Politik appelliert an die Gesellschaft, diese müsse ja jetzt und solle ja jetzt. Das ist,
man spielt den Ball immer hin und her.
Man spielt den Ball hin und her und beides ist natürlich richtig. In einer liberalen Demokratie ist letztlich die Zivilgesellschaft der beste Verfassungsschutz. Diejenigen, die auf die Straße gehen, diese großen Solidaritätsbekundungen, die es auch nach Hanau gab, das sind ganz, ganz wichtige Zeichen, um zu sagen, wir halten hier zusammen. Wir lassen uns nicht nach rassistischen Kriterien spalten. Und auch das, was wir in Thüringen gesehen haben, den Dammbruch des politischen Zusammenwirkens zwischen bürgerlich-konservativen Parteien und Rechtsradikalen, der erst dann gestoppt wurde, als tausende Menschen auf die Straße gingen, als die Wissenschaft, die Wirtschaft, die bundesrepublikanische Öffentlichkeit protestiert haben, die weisen doch auf etwas hin. Ja. Nämlich, dass wir als Bürgerinnen und Bürger, dass jeder und jede Einzelne durchaus eine ganze Menge Macht und Kraft haben und das nicht nur alle paar Jahre beim Wählen gehen, sondern dass dieser Druck, diese öffentliche Diskussion wirkungsvoll sind, dass sie politische Veränderungen herbeiführen können. Und wenn wir über Kontinuitäten sprechen, die gibt es im Rechtsterrorismus bis in die 1960er Jahre. Es gibt auch nicht nur die politischen Nazi-Eliten. Wir brauchen uns doch nichts vormachen. Es gab keine Stunde Null. Die Menschen sind in Deutschland nicht als Demokratinnen gestartet, zwar mit einem in der Bundesrepublik, zwar mit einem sehr guten Grundgesetz, aber doch mit voller antisemitischer, rassistischer, sozialdarwinistischer Überzeugungen. Und wenn wir nun in die empirische Sozialforschung schauen, die ja seit Jahrzehnten rechtsextreme Einstellungen auch misst, feststellt, je nachdem, wo man ist, 10 bis 15% in Thüringen, zwischen 20 und 25% der Bevölkerung sind rechtsextrem eingestellt, dann sind zweierlei Dinge zu beobachten. Erstens, es kann überhaupt nicht überraschen, dass die AfD dieses Potenzial abrufen kann, das schon vorher da war, sich aber bei den demokratischen Parteien und auch im Spektrum der Nichtwählerinnen verteilt hat. Und zweitens, und das ist besonders bemerkenswert, diese Einstellungen nehmen nicht zu, sondern, das ist das Paradox, wir haben es eigentlich mit einem Prozess der Liberalisierung von Gesellschaft zu tun, mit erheblichen Gegenreaktionen. Und auch wenn wir jetzt über rechten Terror, über Rassismus sprechen, dann müssen wir darüber sprechen. Herr Palagan hat es ja vorhin schon angesprochen, die allermeisten Todesopfer rechter Gewalt gab es in den 1990er Jahren. Und da waren rassistische Äußerungen aus großen Teilen der Gesellschaft. Man hat Beifall geklatscht in Rostock-Lichtenhagen.
Und deshalb fragen wir uns heute, wie wir als tatsächlich Gesellschaft, als Zivilgesellschaft, Sie haben das Wort angesprochen, wie wir als Zivilgesellschaft reagieren sollten. Heute hier in dieser Sendung, Rassismus und rechter Terror, wie stärken wir, wie jeder von uns, was können wir machen? An die E-Mail-Adresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de hat uns Helmut Feistel geschrieben. Er schreibt, würde die Staatsmacht rechten Terror genauso beobachten, observieren, verurteilen und inhaftieren wie den linken Terror zu Zeiten der RAF, der RAF, Entschuldigung, dann wäre schon viel geholfen. Herr Feistel aus St. Ingbert hat uns das geschrieben. Unsere Telefonnummer, die 0800-2254-2254, die hat Herr Mielke gewählt aus Halle. Schönen guten Tag, Peter Mielke.
Schönen guten Tag.
Was ist Ihr Ansatz, wenn wir uns fragen, was können wir tun?
Entschuldigung?
Was ist Ihr Ansatz, wenn wir uns fragen, was können wir jeder tun? Wie sehen Sie das?
Ich sehe ein generelles Problem in der Gesellschaft, schon seit Generationen eigentlich, dass eigentlich das Grundübel ist, dass die Menschen in der Gesellschaft oder in den Gesellschaften dieser weltweiten Phänomen gar nicht mehr so wahrgenommen werden in ihren Fragen und ihren Ängsten, dass solche rechten Gruppierungen wie die AfD und alles Mögliche gefördert werden. Es gibt ja schon immer so eine latente, so einen latenten Populismus in der Welt, oder sprechen wir von Deutschland, dass Leute neigen, sich einfache Lösungen zu suchen. Mhm. Wenn ich die Politik sehe jetzt aufgrund dieser ganzen tragischen Ereignisse, wenn Herr Seehofer dann sagt, wir müssen mehr Polizei vor den Synagogen, vor den Einrichtungen stellen, dann ist das nur wieder mal ein Kratzen an der Oberfläche. Kein Mensch versucht mal hier auf die Ursache zu gucken, warum ist das eigentlich so? Warum entsteht so eine Gruppierung wie die AfD? Warum rückt die Welt immer mehr nach rechts? Warum wird die Welt immer radikaler? Warum sind die Menschen immer unzufriedener? Es gibt da null Ansätze. Es gibt aber so viele einfache Möglichkeiten, wie man Gesellschaften neu strukturieren kann.
Welches wäre denn so eine einfache, ein einfacher Ansatz?
Ja, es ist eine sehr komplexe Geschichte, weil letztendlich fängt es schon mit ganz simplen Sachen an, dass mal ein Polizist auf der Straße spazieren läuft und dort Präsenz zeigt und den Leuten ein Gefühl, zumindest ein Gefühl gibt von Sicherheit oder zumindest, dass was passiert. Es gibt eine zunehmende Radikalisierung im Straßenverkehr. Das fängt schon früh an, wenn die Kinder bei Dunkelheit oder Radfahrer allgemein ohne Licht fahren. Das interessiert keinen Menschen, aber es entstehen dadurch Aggressionen, weil andere fühlen sich bedroht, andere fühlen sich erschreckt, weil sie plötzlich einen Radfahrer vor sich sehen, der also nichts aufgetaucht ist oder genauso. Es werden generell Regeln missachtet und es gibt da eigentlich keine Kontrollen mehr. Es gibt einfach keine Regeln mehr für die Menschen, die sagen, ich habe hier ein gesellschaftliches...
Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann möchten Sie, dass der Staat sichtbarer ist.
Der Staat muss einerseits sichtbarer sein, ist richtig. Aber die Strukturen müssen mehr von der Basis aus, von dem Ursprung her, neu strukturiert werden.
Mhm. Herr Mielke.
Es gibt, die Welt wird ja eigentlich nur noch von Geld regiert.
Dankeschön.
Und das Geld und das soziale Verhalten ist nebensächlich.
Und da möchten Sie, dass mehr hingeguckt wird und nach Ursachen gesucht wird, Herr Mielke. Dankeschön für Ihren Anruf. Ich begrüße am Telefon Timothy Färber. Schönen guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Färber. Unsere Frage heute, Rassismus, rechter Terror und gleichzeitig das Wort offene Gesellschaft. Wie empfinden Sie das?
Im Allgemeinen offene Gesellschaft. Ich finde, die Gesellschaft ist schon offen. Nur wenn man auf Probleme hinweist oder auf bestehende Strukturen, wird man oft nicht wirklich ernst genommen.
Von welcher Richtung meinen Sie das? Wann haben Sie selber das Gefühl, bei einer bestimmten Sache nicht ernst genommen zu sein?
Naja, wenn man darauf hinweist, dass es irgendwie institutionellen Rassismus überhaupt gibt, dass das tatsächlich passiert im Alltag, dann bekommt man schon irgendwie manchmal das Gefühl, dass man so als paranoider Spinner oder irgendwas abgetan wird.
Sind das Erfahrungen, die Sie konkret machen?
Teilweise ja. Ja. Und das ist, also das kann man schon jetzt über die letzten Jahre beobachten. Es wird in den letzten, jetzt 2 Jahren nicht mehr ganz so schlimm, ne? Weil mit Erstarken der AfD und keine Ahnung, auf einmal gibt es doch ein NSU und lauter solche Geschichten, sind dann schon manche Leute irgendwie doch ein bisschen mehr sensibel auf das ganze Thema anzusprechen. Aber im Allgemeinen war es über Jahre oder Jahrzehnte so, dass wenn man was gesagt hat, dass es immer hieß, du siehst überall Nazis und keine Ahnung, das kann ja gar nicht sein. Hör doch mal auf damit und geh uns jetzt mal nicht irgendwie hier auf den Keks.
Herr Färber, darf ich ganz kurz unterbrechen? Ich würde gerne wissen, Sie sind offenbar sehr engagiert in dem Thema und Sie weisen sehr auf Ungerechtigkeiten, auf Rassismus, auf Diskriminierung hin. Erleben Sie den selbst oder beobachten Sie ihn?
Ich erlebe den selbst. Irgendwie. Also nicht irgendwie, tatsächlich. Auf der anderen Seite finde ich halt auch, dass man irgendwas dagegen tun kann, wenn man halt auch darauf hinweist oder wenn halt auch drüber gesprochen wird. Ne, so diese allgemein beschworene Zivilcourage der Gesellschaft. Ich meine, es gab auch die Fälle, wo Leute tatsächlich Zivilcourage gezeigt haben und zum Schluss halb totgeschlagen irgendwo in einem Krankenhaus lagen oder tatsächlich halt irgendwie gestorben sind aus dem Grund. Das stimmt, das ist ein Problem, Auf der anderen Seite finde ich es auch als Problem, dass halt Leute tatsächlich wenig drüber reden oder halt auch einfach das Thema probieren auszublenden, wenn es ihnen zu viel wird.
Offenbar, wie Sie es erleben, auch im eigenen Bekanntenkreis. Also Sie fühlen sich diskriminiert, erzählen von rassistischen Erfahrungen und werden dort nicht ernst genommen. So habe ich Sie jetzt richtig verstanden.
Ja, nicht unbedingt. Das passiert. Das ist richtig.
Was machen Sie dann?
Drüber reden. Mhm. Einfach drüber reden. Nach wie vor weiter drüber reden. Weil, was soll man sonst machen? Das ist die einzige Form, die quasi im Endeffekt hilft. Also es gibt die einen Bekannten, die reden drüber, die sind aktiv in dem Thema. Es gibt andere, die wollen das Thema nicht mehr hören. Das hängt immer ganz davon ab, wie nah oder wie entfernt die Leute halt sind. Oder ob man halt tatsächlich einfach jetzt nur mit 0815 irgendwo an einem Tresen sitzt oder egal wo, in der größeren Runde. Hängt natürlich auch darauf ab, in welcher Szenerie man sich gerade befindet.
Ja. Herr Palagan, wie erleben Sie das? Also dieses, was Herr Faber jetzt gerade schildert, dass auch der nahe Bekanntenkreis oder überhaupt, also das ist, dass man, wenn man Rassismus erlebt hat, Diskriminierung erlebt hat, die zum Thema macht, dass gesagt wird, du siehst da ein bisschen Geister.
Ich erlebe es genauso. Die allererste Reaktion, wenn man über rassistische Vorfälle spricht, die einen selbst betreffen, die man sich nicht aus der Tagesschau abgeschaut hat, sondern die einen selbst betreffen auf der Straße, im Ladenlokal, bei einem schwedischen Möbelhändler, ist, ach, das hätte ich nicht gedacht. Wirklich. Das ist die allererste Reaktion. Was irre ist, was absurd ist in einem Land, in dem 25% der Menschen eine Zuwanderungsgeschichte haben. 25%, einer von vier Menschen, die sie auf der Straße sehen, hat eine Zuwanderungsgeschichte. Und wie gesagt, es sind auch einige Franzosen und einige US-Amerikanerinnen darunter, die sicherlich auch optisch in diese Mehrheitsgesellschaft hier hineinpassen. Aber ein Großteil von ihnen ist sichtbar anders als die Mehrheitsbevölkerung in diesem Land. Die haben eine dunkle Hautfarbe, eine dunkle Haarfarbe und werden allein dieses Merkmals wegen, nicht weil sie sich anders verhalten, weil sie sich anders anziehen, weil sie eine andere Vorstrafengeschichte haben, werden sie öfter von der Polizei kontrolliert. Sie werden fast immer, wenn sie in einen Laden gehen, als Ladendieb betrachtet. Unabhängig davon, wie alt sie sind, unabhängig davon, welchem sozialen Stand sie zugehören. Sie werden bei Ämtern, sie werden in Schulen, sie werden bei der Wohnungssuche, bei der Jobsuche deutlich benachteiligt. Alle Studien, die es zu diesem Thema gibt, weisen auf exakt dieses eine Ergebnis hin. Und wir sind nicht bereit, im Bekanntenkreis wie Herr Färber, in der politischen medialen Diskussion, wie wir sie jetzt zurzeit führen, das überhaupt anzuerkennen. Und im Jahr 2020, die Tatsache, dass wir jetzt darüber reden, dass Rassismus möglicherweise nicht ernst genommen wird, das ist doch absurd.
Herr Färber, wenn Sie in einem Laden so behandelt werden, haben Sie, gucken Sie sich da manchmal um und denken, warum sagt jetzt keiner was?
Nee, nicht wirklich, weil die Erfahrung sagt, also es passiert tatsächlich, dass Leute auch was sagen. Ne? Also ich meine, es ist auch schon, man hat auch teilweise sehr positive Erfahrungen. Auf der anderen Seite meistens wird es halt dann schon so, dass es, ja, es ist halt dann so. Ne? Es sagt halt niemand was und das ist halt so. Und manche Leute, ich glaube auch nicht, dass Leute irgendwie, eventuell machen es auch Leute nicht mit Absicht oder nehmen es nicht wahr, sind nicht sensibel genug irgendwie, um überhaupt irgendwas da zu sehen. Es sind dann manchmal halt sehr, sehr, sag ich mal, defizile Sachen. Ne? Ich weiß nicht, ob das tatsächlich jemandem auffällt. Oder, ich meine, manchmal ist es tatsächlich so, man fragt sich halt selbst, ist man jetzt irgendwie schon so hypersensibel auf das Thema und hypersensibel auf Blicke oder auf, keine Ahnung, Ansprachen an einen selbst und hält sich quasi schon fast für paranoid. Oder ist das tatsächlich so? Ne? Das relativiert sich dann immer erst, wenn noch jemand zweites irgendwo um die Ecke kommt und sagt, oh, dem Laden ist es echt irgendwie nicht wirklich gut, dann hat man so selbst auf einmal wieder so eine eine normale Basis, wo man denkt, okay, ich bin jetzt nicht komplett plemplem und bild mir das halt ein. Es ist tatsächlich so.
Also am Anfang,
das ist schon sehr merkwürdig.
Am Anfang einer offenen Gesellschaft, wenn wir darüber überhaupt reden wollen, stünde erstmal das Anerkennen, dass es Rassismus eben gibt und das anzusprechen von allen Seiten. Danke für den Anruf 0800 2254 2254. Das ist unsere Telefonnummer, wo wir mit Ihnen über Rassismus, rechten Terror und unsere Gesellschaft sprechen und unsere eigene Verantwortung. Machen Sie Erfahrungen mit Rassismus oder engagieren Sie sich vielleicht in Initiativen? Welche Unterstützung, welche Hemmnisse sehen Sie da? Ich habe am Telefon Ralf Lennart. Schönen guten Tag, Herr Lennart.
Ja, schönen Tag.
Guten Tag. Das Thema, wie betrifft es Sie?
Ach, naja, ich hatte vor einiger Zeit eine sehr unangenehme Begegnung mit Rassisten in der S-Bahn und die eine junge Frau mit einem sehr laut schreienden Kleinkind so massiv anging. Mhm. Mit unfassbaren Worten und die stellen sich da vor sie hin. Also das heißt, diese Klischeetypen, Skinheads oder wie man sie auch immer bezeichnen will. Und
Sie fühlten sich aufgefordert, was zu sagen?
Ich habe mich, die Frau war völlig verängstigt und ich hatte Angst um sie. Und ich schaute mich um und alles schaute weg. Aus dem Fenster raus oder wo auch immer hin. Und ich dachte, es ist mir jetzt egal. Ich gehe dazwischen.
Und was ist dann passiert?
Sie haben sich getrollt. Mhm. Nun muss ich allerdings sagen, ich kann eine sehr durchsetzungsfähige Stimme entwickeln und ich kann sehr bestimmt und selbstbewusst auftreten. Mhm. Das war natürlich in dem Moment nur geschauspielert, weil im Grunde dachte ich, also wenn hier die Chance stehen 50-50. Aber ich denke, wissen Sie, ich will mir hier überhaupt nicht auf die Schulter klopfen oder sonst irgendetwas. Es war halt eine Szene und ich war hinterher sehr erleichtert und die junge Frau war auch erleichtert. Wir beide sind dann zusammen bei unserem nächsten Bahnhof ausgestiegen und das war überstanden sozusagen. Ja.
Herr Quent, das, was Herr Lennart gerade schildert, also dieses, es geht ja immer wieder auch darum, aus der großen schweigenden Masse muss einer aufstehen. In Ihrem Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft wird es wahrscheinlich auch immer wieder um solche Themen gehen. Also wie ermutigen wir Menschen, Zivilcourage zu zeigen?
Dafür gibt es ja eine ganze Reihe von Ansätzen und auch Erfahrungen. Das, was der Hörer gemacht hat, ist sehr, sehr mutig, es ist couragiert, es ist vorbildlich, es kann aber auch riskant sein. Ich finde das gut, meine große Anerkennung dafür. Wir wissen, in solchen Situationen ist es gut, wenn man andere Leute, die aus dem Fenster schauen, die sich nicht einmischen, bewusst anspricht. Hey, kriegst du das nicht mit? Komm, wir gehen da jetzt mal zusammen hin. Und wenn dann einer den Anfang macht, dann ist es des Öfteren so, dass auch andere Bystander, andere, die dabei sind, sich ermutigt fühlen, dort einzugreifen oder demjenigen den Rücken zu stärken in solchen Situationen. Und das ist natürlich etwas, was für die Betroffenen enorm wichtig ist, weil es Formen von einer sekundären oder tertiären Viktimisierung, also einer erweiterten zum Opfermachung verhindert, wenn es zur Solidarisierung kommt. Man muss sich in die Person, in die Frau hineinversetzen. Sie wird dort angegriffen und alle schauen weg. Das sind ja dann nicht nur die Täter, die sie angreifen und bedrohen. Es ist auch das Publikum sozusagen, das symbolisiert, wir haben da nichts dagegen.
Also das heißt, genau, es ist die totale Ausgrenzung dann. Es ist gar nicht nur die körperliche oder die körperliche Angst und Gefahr, sondern es ist die totale Ausgrenzung aus der Gesellschaft. Herr Lennart, danke schön, dass Sie das Wort, das Stichwort Zivilcourage hier eingebracht haben. Vielen Dank für Ihren Anruf in die Richtung. Und ich begrüße jetzt noch Karin Rudolph. Schönen guten Tag, Frau Rudolph.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, ich möchte noch Folgendes dazu sagen. Und zwar, für mich ist das so eine Sache, dieser Rassismus ist eine Form der Verachtung. Da geht es um Äußerlichkeiten, aber Verachtung haben wir ja auch in puncto Religion oder andere Meinung einfach, andere Ansichten. Das ist ja die Bandbreite ist ja groß, womit Verachtung da schon mal so ein Anfang gegeben ist. Und wir wollen ja fragen, wie können wir das, was wollen wir tun? Mhm. Und ich denke einfach, wir sollten selber was tun. Jeden Tag im Alltag.
Was Man machen ist Sie? Unterwegs, was denken Sie da?
Naja, selber ein friedlicheres, also Miteinander mit Achtung dem anderen gegenüber, dass das mehr Präsenz hat. Ob das in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft, auf Arbeit, in der Schule, wo auch immer ist, dass man dort sich mehr achtet. Und das muss man vielleicht auch manchmal schon fast üben. Mhm. Ja, weil da ist, wir sagen alle, Höflichkeit auf der Strecke geblieben, solche Dinge. Aber das sind so Kleinigkeiten, sich mal Zeit nehmen für den anderen Menschen. Und das, denke ich, das ist in unserem hektischen Alltag viele Male hinten dran. Und das ist aber für mich so eine Sache, ich kann von Verantwortlichen viel erwarten, aber das soll auch alles geschehen. Aber das Eigentliche jeden Tag, das ist da, denke ich, kann jeder etwas tun. Und auch im Straßenverkehr oder so, wenn ich da miteinander auch mal sage, was ist denn,
also tatsächlich mehr auf oder einander achten. Herr Anpalagan, Sie nicken die ganze Zeit.
Also ein Stichwort möchte ich aufgreifen von Frau Rudolph, das ist sehr wichtig. Wir reden über eine Melange aus Rechtsextremismus und Rassismus. Und diese Melange, dieses Surrogat trifft alle Bevölkerungsteile und alle Bevölkerungsschichten. Es trifft nicht nur die, in Anführungszeichen, Ausländer, es trifft nicht nur die Türken. Es trifft nicht nur die Frauen, es trifft auch Schwule, es trifft auch Juden, es trifft auch diejenigen Jugendlichen in irgendwelchen Dörfern, die mit bunten Haaren durch die Gegend laufen, es trifft engagierte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Es ist also eine Gefahr, die wir nicht abschieben können auf eine Minderheitsgesellschaft oder auf eine Minderheitsbevölkerungsgruppe, sondern es ist ein Angriff und das ist ja etwas im Endeffekt auf uns alle, auch wenn wir selber nicht immer unter diesen Angriffen leiden, aber es ist ein Angriff auf eine freie Gesellschaft, in der Demokratie und in der eine liberale Gesellschaft, liberale Demokratie, das Maß aller Dinge sein sollte.
Frau Rudolph, danke schön für Ihre Gedanken, die Sie hier eingebracht haben. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen noch. Elisabeth Eberlein hat uns geschrieben, es geht in eine ähnliche Richtung und sie schreibt, wir leben in einer rassistischen Gesellschaft, wir werden alle, Ausrufezeichen, rassistisch sozialisiert. Diese Erkenntnis tut weh, schreibt sie, und fällt schwer, weil sie wahr ist und weil wir ein offenes und liberales Selbstbild von uns haben. Also das Selbstbild wird hier angesprochen. Wir schieben die alleinige Schuld und Verantwortung gern auf solche Menschen, die auf sich offensichtlichste Art und Weise rassistisch verhalten, nämlich zum Beispiel wie die Neonazis und die AfD. Aber sie sieht eben den Rassismus bei uns allen. Aber wir tragen alle die Verantwortung, uns mit Rassismus und unseren eigenen unbewussten Rassismen auseinanderzusetzen. Uns beschäftigt das Thema Rassismus und rechter Terror, was das mit uns, mit jedem Einzelnen von uns macht und wie wir, jeder Einzelne von uns, vielleicht auch diese ja doch gewünschte offene Gesellschaft stärken kann. Mit mir reden darüber Steven Anpalagan und Matthias Quent oder Sie per E-Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de, das ist die richtige Adresse. Und die hat auch angeschrieben Gisela Limbert und sie schreibt, AfD-Politiker sitzen bislang beinahe in jeder Talkshow bei der ARD und dem ZDF und dürfen ihre perfiden Beiträge öffentlich und beständig hinausposaunen. Damit sollte auf der Stelle Schluss sein. Wir sollten diesen Leuten keine Plattform mehr bieten. Schluss mit dem Verstehen wollen, Frau Limpert. Elisabeth Moussaoui schreibt uns eine ähnlich lautende E-Mail. Am Tag des Anschlags wurde in der Tagesschau Gauland interviewt. Das ist eine Ohrfeige mitten ins Gesicht eines jeden Menschen, der jemals rassistisch angefeindet wurde. Wir sind da im Thema Verantwortung von uns Medien, Plattform bieten. Herr Quent, wie reagieren Sie auf so etwas? Also die AfD ist eine gewählte Partei mit zum Teil 20%. Sollen wir die nicht in den Medien zu Wort kommen lassen?
Ich habe im Heute-Journal dazu gesagt, wenn man den Sumpf trockenlegen will, dann soll man nicht die Frische fragen. Insofern ist die Meinung der AfD insbesondere zu rassistischen Anschlägen relativ unerheblich. Die AfD ist eine rechtsradikale Partei, die die Strategie der Selbstverharmlosung nutzt, um solche Taten zu ihrem Vorteil zu nutzen, indem sie auf andere zeigt, indem sie auf die psychischen Probleme des Täters abzielt, um die rassistische Dimension daraus zu nehmen. Das heißt nicht, dass man nicht auch differenzieren muss zwischen einem gesellschaftlichen und einem operativen Zusammenhang zwischen der Partei und rechtsradikalen Strukturen und solchen Taten, wie sie in Hanau tragischerweise passiert ist. In der übergeordneten Ebene ist es natürlich schwierig, eine Partei, die bis zu 27% der Wählerinnenstimmen in einigen ostdeutschen Bundesländern mobilisieren oder in Sachsen mobilisieren konnte, die so auszugrenzen, wie man das früher auch mit der NPD geschafft hat. Die Machtverhältnisse sind andere. Wir sehen in Thüringen, dass diese Partei es schafft, die ganze Republik vorzuführen, für ein großes Chaos zu sorgen. Der mediale Umgang mit diesem Problem ist problematisch. Das heißt, ich bin durchaus bei den Kommentaren zu sagen, dass man gerade bei solchen Fragen der AfD keine Plattform bieten sollte, um die Spaltung der Gesellschaft weiter zu betreiben. Man muss die Opferperspektive, man muss unsere demokratische Werte, auf die alle verpflichtet sind, die in diesem Land leben, die im Grundgesetz stehen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das muss im Vordergrund stehen und nicht parteipolitisches Gehaxel. Und wenn es Möglichkeiten gibt, über rechtsradikale Politik, über Rassismus zu diskutieren und aufzuklären, ohne Rassisten und Rechtsradikale dabei zu Wort kommen zu lassen und dem eine Plattform zu bieten, dann ist das zu bevorzugen.
Also auf jeden Fall auf die Themen achten und bei bestimmten Themen die AfD nicht zu Wort kommen lassen, habe ich jetzt daraus gehört. Herr Anpalagan, wie ist Ihr Gedanke dazu? Weil die andere Seite ist ja immer, die AfD stilisiert sich ja selber ganz schnell zum Opfer. Wir werden mundtot gemacht.
Vielleicht müssen wir zuallererst mal mit einem gewissen Mythos aufräumen. Nicht jede Partei, die man in einer demokratischen Wahl wählen kann, ist eine demokratische Partei. Punkt. Sie können in demokratischen Wahlen die NPD wählen, Sie können die DVU wählen, Sie können die Republikaner wählen, Sie können den Dritten Weg wählen, Sie können noch so jede undemokratische Splittergruppe zu einer Wahl wählen, wenn die es nur schafft, die verwaltungsrechtlichen Bürden und Hürden zu nehmen und sich auf diese Wahl aufzustellen. Das macht eine Partei nicht zu einer demokratischen Partei. Und ich würde Herr Quent sehr, sehr zustimmen. Aber noch eine Sache ergänzen. Wir haben in den 90er Jahren erfahren, wie es ist, wenn Menschen sich für eine undemokratische Partei entscheiden, weil wir gesehen haben, dass sich Menschen in großer Zahl für die NPD begeistern. Die NPD saß in Landtagen, die saß im Europaparlament, die sitzt in allen möglichen Stadtgemeinderäten und in Kommunalparlamenten. Und wir haben dennoch ihre Vertreter besonders dann ausgegrenzt, wenn es nämlich um Fragen zu Rechtsextremismus, zu Rassismus, zu Faschismus, zu Fremden- und Ausländerfeindlichkeit geht. Da haben wir natürlich die NPD nicht gefragt, weil wir ihre Antworten nicht hören wollten. Die Antworten der Relativierung des Holocaustes, die ganzen rassistischen und antisemitischen Floskeln, die wollten und konnten wir nicht hören. Wir wollten sie nicht senden, wir wollten sie nicht mehrheitsfähig machen. Und zurzeit erlebe ich, dass wir ständig und wiederkehrend den Fehler machen, gerade in solchen Themenkomplexen die AfD zu Wort kommen zu lassen, sie aber viel zu selten zu befragen, was ihre Strategie ist in Sachen Digitalisierung, beim Wohnungsbau, bei der Mobilitätswende, beim Klimaschutz. Das machen wir nie. Stattdessen halten wir Herrn Gauland nach einem rassistischen, rechtsextremen Terroranschlag das Mikro hin und fragen, was er von der ganzen Sache hält. Nochmal, auch das ist absurd. Und wenn ich einmal auf eine gewisse Arbeitsweise in Redaktionen hinweisen darf, ich weiß, dass es einen gewissen Reiz ausübt, nicht immer nur eine Meinung am Tisch zu versammeln und dass man etwas Würze in eine Gesprächsrunde bringt, indem man jemanden hinein einlädt, der eine andere Meinung hat. Das ist in höchstem Maße problematisch, wenn es sich um die AfD handelt.
Aber da kann ich Ihnen versichern, dass wir hier viele Diskussionen führen, die genau in eine andere Richtung gehen und Verantwortungsgefühl also in den Vordergrund stellen. Aber deswegen ja auch interessant, Ihre Antworten zu hören, also beide Antworten und eben die Meinung der Hörerinnen, eben, die uns geschrieben haben, auch dazu zu hören, die das ja so durchaus auch unterstützen. Matthias Gurt hat jetzt die 0800-2254-2254 gewählt. Herr Gurt, schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Runde. Ich möchte eigentlich einen positiven Aspekt mal reinbringen in das Ganze. Also 2015 sind ja eine knappe Million Flüchtlinge im Herbst 2015 auf Geheiß von Frau Merkel, wie das immer so schön heißt, ins Land gekommen. So, wir haben nach der Genfer Konvention von der UN von bald 200 Staaten verabschiedet, gehandelt. Da kann man jetzt sagen, wir sind die Einzigen und wir sind vielleicht die Deppen. Ja? Jetzt ist es 5 Jahre später und es ging vor 1,5 Wochen durch die Presse, dass jeder Zweite von denen, die 2015 gekommen sind, in Arbeit oder Ausbildung sind. Und das ist doch eine herausragende Integrationsleistung. Jetzt muss man auch noch mal dazu sagen, wir hier, also Deutschland, ist eine Führungsnation, ob wir das wollen oder nicht. Wir sind das in Europa und auch in der Welt. Und wir werden diesem Führungsanspruch in jeder Hinsicht gerecht, indem wir uns an diese Regeln, die man sich mit mehreren, ja mit Hunderten von Staaten gegeben hat, A, halten und B, die erfolgreich umsetzen. Frau Merkel sagte, wir schaffen das. 5 Jahre später können wir sagen, wir können das. Und es ist ein Riesengewinn. Außerdem 1 Million Leute ins Land zu lassen, ist ja auch ein Riesenkonjunkturprogramm. Also die Menschen nehmen ja auch Geld ein, indem sie mittlerweile arbeiten. Sie geben Geld aus, selbst wenn wir ihnen Geld geben.
Herr Gurt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist also, wenn wir über Rassismus und rechten Terror sprechen, ist es Ihnen ein wichtiges Anliegen, einfach auch mal Dinge in den Vordergrund zu heben, wo es gelingt, also gerade dem Rassismus überhaupt keine Chance zu lassen?
Ja, also ich bin bei der Bauwirtschaft zuständig für die Nachwuchsgewinnung, vom Maurer bis zum Bauingenieur, und bin da in Gremien tätig und habe auch viele Firmenkontakte und so weiter. Die Firmen sagen mittlerweile, fragen regelrecht, ob wir noch Geflüchtete haben, insbesondere auch aus Syrien oder Afghanistan, weil die einen super Job machen. Pünktlich, zuverlässig draußen sich Mühe geben und mit uns gemeinsam, und das ist doch der Punkt, sie wollen mit uns gemeinsam Erfolg haben.
Ja.
Und sie sind mit uns gemeinsam erfolgreich.
Das heißt,
sie bringen dieses Land gemeinsam voran.
Wenn ich Sie richtig verstehe, sitzen Sie an einer Stelle, wo Sie häufig damit zu tun haben, zu sagen, wenn dieser, was weiß ich, Betrieb, dieser Landkreis, wenn weiter der Rassismus zunimmt, dann wird das Problem, was ihr habt, immer größer. Also Sie arbeiten eigentlich genau an der Stelle, wo Sie versuchen, die Leute zu aktivieren, aufzustehen gegen Diskriminierung.
Exakt.
Wie machen Sie das?
Ich versuche auch zu sagen, dass wir Zuwanderung brauchen. Das ist ja unstrittig. Also wir brauchen im Saldo 250.000 Personen, die zuwandern, um unseren Lebensstandard, den wir jetzt haben, einigermaßen aufrecht zu erhalten. Und im Saldo heißt, wir brauchen eine Zuwanderung von circa 500.000 Personen jährlich, weil wir auch eine Abwanderung haben. So, und die erreichen wir zurzeit gar nicht. Das heißt, und das merkt man ja auch, gehen Sie doch mal ans Telefon und rufen einen Handwerker. Sie haben bis zu 6 Wochen Wartezeit. Wir haben Personalknappheit in den Pflegeberufen, in den Sozialberufen und so weiter. Und das verschärft sich. Das
also wird mal ein
zunehmen.
Ganz
also das ist auch bestätigt von Zukunftsforschern. Ja. Es geht gar nicht ohne Zuwanderung. Und wenn wir uns andere Nationen angucken, zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika, solange die eine starke Zuwanderung hatten, waren sie Führungsnation. Die sind dadurch groß geworden.
Also ein starkes Ausrufezeichen.
Und wir nehmen uns diese Chance. Also das verstehe ich alles gar nicht. Das sollte man viel mehr in den Vordergrund rücken, dass wir damit Erfolg haben.
Herr Gurt, Sie haben das jetzt gemacht und ich danke Ihnen sehr dafür. Vielen Dank für den Anruf.
Schönen Vormittag noch. Tschüss.
Ihnen auch.
Ich würde dazu gerne 2 Punkte machen, wenn ich darf.
Ja, wenn Sie, ja.
Das eine ist, dass das ganz zentral ist, die Negativgeschichten, die über Migration in der Öffentlichkeit vorherrschen. Darauf hat sich der Attentäter bezogen. Er hat sich in seinem Dokument bezogen auf Berichte über sogenannte Ausländerkriminalität und deswegen müsse er gegen die Bedrohung wahrnehmen. Das Negative dominiert, das ist ein großes Problem. Und das zweite ist für die Frage, wie können wir damit umgehen, was kann Gesellschaft machen, dass wir neue Bündnisse brauchen, die auch die Wirtschaft mit einbeziehen, dass es neue Bündnisse zwischen Zivilgesellschaft und Wirtschaft gibt, um dem etwas entgegenzusetzen. Und ich glaube, das ist wirklich noch enorm ausbaufähig.
Wir haben 2020 und diskutieren wieder wieder einmal über Rassismus und wieder einmal über rechten Terror und fragen uns wieder einmal, was können wir eigentlich jeder selber tun? Meine Gäste sind Matthias Quent, Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft, und Steven Anpalagan, Kolumnist, Unternehmensberater, Demokratie in Arbeit heißt Ihre Unternehmensberatung. Was können wir, um die Frage jetzt mal in den Fokus zu nehmen, was kann ich tun?
Jeder kann etwas tun. Jeder und jede kann etwas tun. Wir haben einen Hörer gehabt, der
aufgestanden ist,
der Zivilcourage gezeigt hat, der auch leidenschaftlich die Interessen einer Frau verteidigt hat, die sich ganz alleine gefühlt hat. Er hat sich solidarisch gezeigt. Das können wir tun. Wir können Widerspruch leisten. Auch das haben wir gehört. Im Familien- und Bekanntenkreis Sätze, die sich hineinfräsen in die Mitte der Gesellschaft, nicht einfach stehen lassen.
Ja. Da habe ich übrigens, das finde ich ganz interessant, vielleicht auch an Herrn Quent die Frage. Ich habe so zwei Adressen gefunden. Einen von der Organisation Aufstehen. Die machen Seminare. Stammtischkämpferinnen nennen die das. Was halten Sie von solchen Seminaren?
Davon gibt es eine ganze Reihe Angebote von mobilen Beratungen. Es gibt Bildungsmaterialien auch von der Amadeo-Antonio-Stiftung, die man kostenlos online abrufen kann, wie man trainiert, wie man mit rechtspopulistischen Gesprächen, Parolen, Inhalten umgeht im Alltag, wie man sicherer wird, um bestimmte Thesen, Fake News, Vorurteile zu widerlegen. Sowas ist sinnvoll, sowas ist gerade für Multiplikatoren, Multiplikatorinnen sinnvoll. Ich denke, dass das individuelle Engagement sehr wichtig ist. Da wurde schon viel gesagt. Ich möchte aber sagen, das reicht nicht. Wir haben einen Punkt, dass wir in der paradoxen Situation sind, dass die liberale Demokratie in Deutschland einerseits so weit entwickelt ist wie nie zuvor und andererseits historisch so stark bedroht ist wie nie zuvor. Das bedeutet, wir brauchen einen grundsätzlicheren, einen politischen, einen gesellschaftspolitischen und vor allem einen gesamtgesellschaftlichen Paradigmenwechsel im Umgang mit solchen Fragen. Gestern ist bei Zeit Online ein gemeinsamer Artikel erschienen, in dem wir ein Maßnahmenpaket vorschlagen, eine Gesamtstrategie, einen Masterplan gegen Rechtsextremismus mit Farhad Dilmagani und Stefan Kramer gemeinsam verfasst, was man alles tun kann. Und da geht es mir gar nicht so sehr um den repressiven Bereich, da muss viel passieren. Wir brauchen viel mehr politische Bildung, wir brauchen eine Offensive in der sozialen Arbeit, um zu verhindern, dass Menschen überhaupt erst so weit sich radikalisieren, so weit kommen.
Ja, man muss ja vielleicht auch mal betonen, also vieles hebt ja darauf ab, Zivilgesellschaft, das Wort hatten wir am Anfang mal. In manchen kleinen Orten ist die Zivilgesellschaft sehr dünn geworden, wenn Jugendclubs eben von Rechten betrieben werden, auch solche Jugendarbeit. Schließt das mit ein, was Sie gerade angedeutet haben, Herr Quent?
Ja, exakt. Genau darum geht es, dass wir nicht zulassen dürfen, dass Menschenfeinde Nischen füllen, die ein staatlicher Strukturabbau, das betrifft die Jugend, das betrifft aber auch Sachen wie den öffentlichen Nahverkehr, das betrifft infrastrukturelle Fragen, das betrifft auch Fragen von Denationalisierung, von Kontrollverlust. Alle diese Situationen, wo Vakuen entstehen, von den sozialen Netzwerken bis hin zu Alltagsgesprächen, wo also eine Orientierungsunsicherheit ist, auch ein Kontrollverlust feststellbar ist, betrifft auch beispielsweise Polizei in Communities, die Vertrauen schaffen können, wo sich der Staat zurückzieht, können Rechtsextreme versuchen, diese Nischen zu füllen. Und hier braucht es eine Gegenreaktion, ja, die nicht nur an den Symptomen herumdoktert.
Und in welcher Form wir bedroht sind oder welche Bedrohungslage wir haben, sieht man daran, dass wir in Zeiten des rechten Terrors und des Rassismus darum kämpfen müssen, dass Bundesprogramme wie zum Beispiel Demokratie leben weitergeführt werden, wo auch das muss man in aller Form und genauso scharf formuliert sagen, wo ein SPD-Finanzminister und Vizekanzler der Meinung war, man müsse das Programm auslaufen lassen oder zumindest die Mittel um die Hälfte kürzen. Das ist fatal und das ist sehr, sehr gefährlich. Wir können, da glaube ich, sind Herr Quent und ich einer Meinung, wir brauchen und wir können nur vorankommen, wenn wir ein Maßnahmenbündel haben, das gesamtgesellschaftlich sich komplett durchzieht. Einzelne Akteure, große Meinungsmultiplikatorinnen und Multiplikatoren. Wir müssen die Geschichte von Zuwanderung und das Erleben und Erfahren neu erzählen in Redaktionen. Wir müssen Betroffene zu Wort kommen lassen. Wir müssen diverser und gemischter werden, nicht immer nur die gleichen Personengruppen voranstellen. Ich persönlich, das haben Sie gerade angedeutet, habe eine Beratungsorganisation gegründet, die nennt sich Demokratie in Arbeit, wo es darum geht, demokratische Werte wie Toleranz, Weltoffenheit, Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sichtbar zu machen. Und
also
dort,
Sie gucken in Unternehmen nach, wie weit seid ihr hier eigentlich mit solchen Dingen?
Genau, wir gehen zu Unternehmen und setzen uns mit Unternehmen gemeinsam an einen Tisch und auch den Akteurinnen und Akteuren in einem Unternehmen und überlegen, gibt es Probleme und was kann man besser machen? Mhm. Wir sind ja an einem Punkt in der Zeit, wo es nicht mehr nur darum geht, den besten Kugelschreiber, die beste Maschine herzustellen, sondern wir reden davon, dass auch Unternehmen Werte vermitteln müssen, Unternehmen authentisch sein müssen und einen gesellschaftlich wertvollen Einfluss haben. Und die Frage ist, können Unternehmen perspektivisch überleben, wenn sie sich gegen diese Werteordnung stellen? Und ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, dass das nicht geht, dass Kandidatinnen und Kandidaten diesem Unternehmen nicht beitreten, dass vorhandene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter perspektivisch das Unternehmen verlassen werden und Kundinnen und Kunden die Produkte nicht kaufen werden.
Wenn man nicht umdenkt.
Wenn man nicht umdenkt und wenn man nicht die Werte vertritt, die in einer Gesellschaft relevant und wichtig werden.
Wie diese Werte verteidigen, das ist unsere Frage hier unter der 0800 2254 2254. Monika Müller, ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon.
Ja, grüß Gott. Danke, dass ich drankomme. Danke fürs Wort. Spannende Sendung, wichtige Sendung, weil sehr vielschichtig, sehr umfassend, sehr auch, man muss ja immer in Zusammenhängen denken. Und das, unser Problem heutzutage ist, dank des Internets unter anderem auch, der medialen Welt, vor allem Transinternet, wir denken nicht mehr in Zusammenhängen. Und da würde ich mir wünschen, also das ist das Lösungs- und zielorientiert, was natürlich sehr anstrengend ist. Und ich stoße da ständig im Mikro- und Makrokosmos an meine Grenzen, auch privat, auch beruflich. Die Politik, die Gesamtgesellschaft, jeder Einzelne dabei, die Wirtschaft, wir müssen alle zusammenarbeiten.
Wenn Sie sagen, Sie stoßen an Ihre Grenzen, an welcher Stelle ist das?
Es ist zum Beispiel, wenn ich bin jetzt zum Beispiel seit also 4,5 Jahren bald in der Flüchtlingshilfe tätig, wenn ich da manche, also ich habe da Anfeindungen, also privat, ganz schlimm, auch es haben sich Freundschaften gelöst deshalb, die werden nach wie vor aufstehen und leidenschaftlich dabei Meinung vertreten. Ich habe jetzt zurzeit einen afghanischen Menschen, der hat englische Literatur abgeschlossen, Lehramt abgeschlossen, soll jetzt mehr oder weniger, hat jetzt keine Rechte mehr. Es ging bis zur Duldung, der hat jetzt 3 Jahre gearbeitet, selber alles verdient, hat seine Wohnung alles selber und es ist ja nur ein willkürlicher Akt, es geht gar nicht um die Menschen. Ich habe jetzt nur was rausgegriffen. Ich erlebe das auch, auch beruflich, da will ich gar nicht mehr drauf eingehen, aus Selbstschutzgründen. Das Toleranz, Weltoffenheit, Gleichheit wird gesagt. Stimmt alles, diese Werte leben. Es gibt so viele Institutionen, die haben diese Titel. Nur diesen Sonntagsreden müssen folgen, die muss man 7 Tage lang umsetzen. Das ist die Kunst. Und auch da stöße ich immer an meine Grenzen, stoße immer wieder. Ich erlebe dadurch auch unschöne Sachen, aber ich kämpfe drum.
Frau Müller,
wenn es jetzt gegen Rassismus, es ist ja auch so, wenn ich morgen eine dickere Nase habe, dann kann ihm ausgegrenzt werden. Es kann irgendwann im Endeffekt jeden von uns betreffen. Und was schön gesagt worden ist von Ihnen, es stimmt, unsere Demokratie ist ja ganz weit voran, aber gleichzeitig gar ganz massiv bedroht. Wir haben jetzt in allen 16 Ländern, die AfD. So.
Frau Müller, ich würde ganz gerne nochmal den großen Fächer haben wir die ganze Zeit so aufgespannt, aber Sie haben gerade was ganz Interessantes von Ihrem eigenen Engagement erzählt, nämlich, dass Sie offenbar überhaupt gar nicht richtig unterstützt werden in Ihrem Engagement.
Das ich bin ganz aktuell unterstützt von jemandem, und zwar habe ich da Gott sei Dank jetzt eine Adresse gekriegt von AI, von Amnesty International, die setzen Sie toll ein, weil Afghanen, sage ich jetzt nur am Rande, die sind ja in dem vermeintlich sicheren Land. Ja, also das pointiert, die sind natürlich nicht im sicheren Land. Und das ist jemand, der ganz viel in der Birne hat, der junge Mensch, der fließend Deutsch, fließend Englisch spricht und jetzt immer wieder resigniert über, ich begleite ihn jetzt 4 Jahre, immer so am Rande neben meiner Flüchtlingsarbeit.
Also Unterstützung bei diesem Engagement ist notwendig, oder? Also viele Menschen, Hermann Annapagan, die sich engagieren, erfahren zu wenig Unterstützung.
Ja, unbedingt. Und das ist das, was ich meinte. Also wir brauchen ein anderes Gesellschaftsbild, das solche Arbeit wertschätzt. Wir brauchen eine öffentliche Hand, die solche Arbeit auch unterfüttert mit finanziellen Mitteln. Ich nenne Ihnen ein ganz, ganz skurriles Beispiel. Wir haben in Deutschland einen derart ausgeprägten Fachkräftemangel, dass wir Kinderkliniken schließen, dass jeden Tag Kinder sterben, weil wir nicht genügend Personal in der Pflege, bei Kinderärzten, dass wir nicht genügend Infrastruktur vorhalten können, um kranke Kinder zu behandeln. Gleichzeitig werden Menschen abgeschoben, die sich in einer Krankenpflegerinnen- oder Krankenpflegeausbildung befinden, die auf Kinder-Neonatologiestationen ihre Ausbildung machen, in der Kinderonkologie ihre Ausbildung machen. Die werden aus der Berufsschule rausgezogen, in den Flieger gesteckt und abgeschoben. Und da muss ich sagen, wenn Volksparteien das nicht in den Griff bekommen und weiterhin versuchen, am rechten Rand zu fischen und über einen Bundesinnenminister, auch da muss ich nochmal abzielen, sich darum rühmt, dass er heute an seinem 69. Geburtstag 69 Personen in den Flieger gesteckt und abgeschoben hat, dann werden wir dieses Problem in 100 Jahren nicht in den Griff bekommen. Und gleichzeitig werden wir allesamt gesellschaftlich ausbluten, weil wir kritische Infrastruktur nicht erhalten können.
Sagt hier im Gespräch Steven an Palagan. Matthias Quent ist uns auch noch zugeschaltet und ich danke ganz herzlich Monika Müller. Ich begrüße am Telefon Sami Büchner. Schönen guten Tag, Frau Büchner.
Ja, grüß Gott, Büchner, hallo.
Was ist Ihre Anmerkung zum Thema?
Ja, ich würde einfach so ein persönliches Erlebnis berichten. Also zum Hintergrund, ich bin hier in Deutschland aufgewachsen, habe aber eine koreanische Mutter. Also man sieht mir an, dass ich nicht ganz deutsch bin sozusagen. Und habe einen Mann, der aus Bangladesch mit 20 Jahren eingewandert ist und ich gehe mit ihm zusammen zum Einkaufen und eine ältere Dame spricht ihn offen auf sein Aussehen an, in der Form, dass sie ihn darauf hinweist, dass er doch in sein Land zurückreisen sollte. So und so, sie kennt ihn ja nicht, aber sie muss ihn jetzt einfach anschimpfen. Seine Reaktion, er natürlich, er hat sie aufgefordert, zu akzeptieren, dass er richtiger Deutscher ist. Und also die Umgebung hat natürlich geschwiegen.
Es waren Leute dabei, die das auch gehört haben, ja?
Ja, also ich meine, das war in so einem Einkaufszentrum, beim Gemüsestand. Und da haben schon einige drumherum das natürlich mitgekriegt oder mussten es mitkriegen.
Mhm. Oh, in diesem Moment ist die Leitung irgendwie verschwunden. Vielleicht können wir versuchen oder Sie noch mal anrufen. In der Zeit können wir das vielleicht aufgreifen, beziehungsweise jetzt ist irgendwie die Telefonanlage blinkt hier gerade wild, aber dann nutzen wir die Gelegenheit, eine E-Mail vorzulesen. Ich hoffe, dass die Hörerin noch einmal drankommt. Andrea Sievers hat uns nämlich geschrieben unter Deutschlandfunk, unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Das Problem, dass Rassismus sich auch durch Institutionen wie Polizei, Bundeswehr und Verfassungsschutz zieht, wird in der Sendung gut benannt. Das haben auch vor allem Hörer am Anfang mal thematisiert. Das Problem heißt, Frau Sievers Meinung nach, auch Männergewalt. Denn wer sind die terroristischen Attentäter? Männer. Es sind Männer, die die Grenze von der Hassrede zur Gewalt überschreiten. Und sie sagt, dass sie vollkommen zu Recht findet, dass wir hier in der Sendung immer wieder danach fragen, was wir gegen rechten Terror tun können. Für mich gehört dazu, schreibt Frau Sievers, dass unsere Gesellschaft sich mit ihrem Männerbild auseinandersetzt. So, jetzt haben wir zwei Männer hier als Experten. Herr Ann Palagan, wollen Sie dazu etwas sagen?
Auch das stimmt. Und das stimmt mit dem überein, was ich gerade gesagt habe. Dieser Rechtsextremismus, dieser Rassismus, dieser Antisemitismus und Faschismus, der hat ein Bild, der alle ausgrenzt, die nicht zu einem gewissen Ideal hineingehören, die einem gewissen Ideal nicht entsprechen. Dazu gehören auch Frauen. Dazu gehört die Hälfte unserer Weltbevölkerung. Und auch wenn man sich das Frauenbild mancher extremistischer Parteien anschaut, sieht man sofort, wo die Reise hingeht. Da geht es um die Ent- und Deliberalisierung, um das Zurückrollen von Menschen- und Bürgerrechten für Frauen, für Minderheiten, ich hatte fast gesagt andere Minderheiten, aber zumindest für alle Arten von marginalisierten Personengruppen, die im öffentlichen Diskurs, in der Meinungsmultiplikation, im öffentlichen Leben eben nicht auftreten.
Wie das Männerbild, ist das bei Ihnen, wenn Sie, Herr Quent, im Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, gehen Sie so weit, dass Sie sagen, ja, das Männerbild muss, wir müssen uns mit unserem Männerbild auseinandersetzen?
Wir müssen uns mit dem Männerbild auseinandersetzen und wir müssen da uns anschauen, erstens, wie bestehende Männerbilder aus welchen Gründen radikalisiert werden und zweitens, was sind die gemeinsamen Nenner zwischen Dingen wie Rassismus, Antifeminismus, Frauenfeindlichkeit, Misogynie, die sich ja auch bei diesen rechten Attentätern auch in Hanau wiederfinden. Und eine These ist, dass das der zentrale gemeinsame Nenner Anspruchsdenken ist. Es ist ein gelerntes Anspruchsdenken, das man mit einer jahrhundertelangen Geschichte von Kolonialismus, Rassismus, von sexistischer Ausbeutung und Unterdrückung, von Normalitätszuständen, die sagen, als weißer Mann, so wie ich das bin, habe ich mehr Privilegien, habe ich mehr Vorrechte, starte ich mit Vorsprung in einen Wettbewerb, der von Konkurrenz gezeichnet ist in kapitalistischen Gesellschaften. Was wir aber sehen, ist, dass in den vergangenen Jahren sich das Männerbild unserer Gesellschaft, das ja durchaus feministische Fortschritte erzielt wurden. Wir sind weit davon entfernt, dass es Gleichberechtigung gibt. Aber man kann auch nicht leugnen, dass es große Siege des Feminismus gibt, hin zu echter Gleichberechtigung, was dazu führt, dass sich Männer bedroht fühlen, dass ihre alten Ansprüche ins Wanken kommen. Und das ist eine Situation, die wir auch beim Rassismus, bei anderen Formen von rechter Radikalisierung feststellen, dass es so etwas wie Fragilität gibt, fragile Männlichkeit, fragiles Weißsein, wenn man Privilegien in Frage stellt, wenn man sie auch tatsächlich nicht nur narrativ, sondern substanziell machtpolitisch in Frage stellt, dass dann ganz massiv radikal zurückgeschlagen wird.
Das Interessante ist ja übrigens, dass wir uns mit dem Männerbild immer oder Frauenbild auseinandersetzen, wenn es um islamistische Radikalität geht. Da setzen wir uns als Mehrheitsgesellschaft ja oft sehr stark mit einem Männerbild, das uns nicht gefällt, auseinander.
Naja, das machen Teile der Gesellschaft mit dem großen Gewinn dahinter. Also das machen ja auch rechtsradikale Kampagnen, genau. Identitäre und so weiter, um sagen zu können, dass es um das Problem zu externalisieren, zu sagen, das ist deren Problem, das hat mit uns gar nichts zu tun. Unsere Gesellschaftsordnung ist so, wie sie ist, fair und korrekt. Und übrigens gibt es biologische Unterschiede, die werden dort attestiert. Auch hier würde ich wieder sagen, wenn man den Sumpf trockenlegen will, soll man nicht die Frösche fragen. Wenn man sich mit Sexismus auseinandersetzen will, dann sind Leute, die politisch Sexismus als Gesellschaftsordnung wieder einführen, durchsetzen wollen, schlechte Verhandlungspartner, sie sind politische Gegner. Mhm. Aber in der Tat wirkt das ja auch weit in die Mitte der Gesellschaft hinein, dass ähnlich wie beim Antisemitismus auch völlig fakten- und empiriewidrig behauptet wird, das sei seien importierte Probleme, was dem keinen Abbruch tut. Das ist natürlich auch unter Muslimen große Probleme mit Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit, Sexismus gibt und geben kann. Aber jede Pauschalisierung verbietet sich und wer solche Kritik äußert, der muss auch bereit sein, Selbstkritik, Selbstreflexion an den Tag zu legen.
Frau Büchner ist wieder am Telefon. Frau Büchner, ich danke Ihnen, dass Sie nochmal angerufen haben. Sie hatten geschildert, sind Sie da?
Ja.
Ja, gut. Dachte jetzt schon die Leitung.
Ich weiß nicht, warum das plötzlich abgebrochen ist.
Okay. Ja, einfach weg. Sie hatten uns gerade geschildert, was Sie für Situationen erleben, wo Sie und Ihr Mann auf offener Straße aufgefordert werden, quasi das Land zu verlassen.
Ja, es ist jetzt natürlich ein einzelnes Erlebnis. Also das ist jetzt nicht dauerhaft. Aber ich meine, so ein Erlebnis zeigt einfach so ein bisschen die Hintergründe. Deshalb rufe ich jetzt auch an. Also mein Mann natürlich lautstark, ich bin Deutsche und sozusagen akzeptieren Sie mich doch. Gut, die Umgebung hat keine Reaktion gezeigt und das war dann irgendwie aber verwunderlich, dass ich auch keine Reaktion gezeigt habe. Ich meine, ich bin als Kind auch so, ich sag mal so, von anderen Kindern auch deshalb so ein bisschen angegriffen worden und das hat mir dann aber gezeigt, für mich ist es schon normal, dass man dann als, sag ich mal, ausländisch aussehender Mensch sich nicht mehr zur Wehr setzt, weil man es irgendwie akzeptiert hat, dass das Gedankengut da ist, dass man sich dagegen auch nicht wehren kann, weil man ist ja in der Minderheitsposition und warum soll man jetzt andere überzeugen, dass das Aussehen nicht eine Minderwertigkeit ausdrückt, weil man nicht so wie die Mehrheit aussieht. Und das hat mich nur verwundert, dass ich eigentlich da überhaupt nicht mehr dran glaube, ja, dass man da Leute überzeugen kann, weil es einfach, wie soll ich sagen,
zu ihrem
nicht
Alltag
wirklich zu Nachdenken anregt, dass man jetzt andere nur wegen Äußerlichkeiten verurteilt.
Wenn das klingt eigentlich eher so, als ob Sie das Gefühl haben, dass Sie überhaupt gar nicht jemals wirklich akzeptiert sind. Also das ist eine Hoffnungslosigkeit.
Ja, das ist mir aber nur in dem Moment da aufgefallen, weil er ja kämpft und ich habe mich halt so ein bisschen in die Deckung bewegt, aber ich sehe das halt schon in Zusammenhang damit, dass ich das halt als Kind wahrscheinlich schon so, wie soll ich sagen, also ich werte das ja auch nicht als Parteienlandschaft oder irgendwelche
Nein, das ist eine Alltagssituation.
Ja, ich denke einfach, das hat schon was mit Kindern zu tun, die
andere irgendwie gerne wegen ihren Äußerlichkeiten angreifen. Und deshalb habe ich auch nie die Erwartungshaltung, dass sich durch irgendwelche Reden da was ändert, sondern das ist so wie angeboren. Aber man müsste voraussetzen, dass sich Menschen einfach mit anderen Dingen beschäftigen, die ihnen halt, sage ich mal, nicht bekannt sind und dann diese Vorurteile auch überwunden werden.
Ich glaube, da sprechen Sie auch insgesamt einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich, dass immer diejenigen, die eigentlich in die Minderheit gedrängt werden, aufgefordert werden, für diese Minderheit zu kämpfen. Herr Anpalagan, Sie haben das auch oft betont. Warum müssen eigentlich die Betroffenen den Kampf führen? Und Frau Büchner klagt sich ja eigentlich noch dafür an, dass sie es nicht tut.
Die Betroffenen müssen erstmal gar nichts. Mhm. Betroffene sind erstmal betroffen und die Betroffenen müssen auf die Solidarität der anderen setzen können, auf die Solidarität eines Staates, der mit aller Macht und mit aller Gewalt Rechte, Würde und Interessen von Betroffenen und Opfern schützt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist eine Täter-Opfer-Umkehr, die wir immer, immer häufiger beobachten, wo es heißt, aber was habt ihr denn gemacht? Wie habt ihr euch denn verhalten? Im Falle von Hanau heißt es wieder, ja gut, Shisha-Bars sind jetzt auch nicht dafür bekannt, dass da die intellektuelle Elite verkehrt. Was ist das? Was machen wir da? Oder wenn mehrere türkische, griechische Gemüsehändler oder Gemüsehändler mit türkischem, griechischem Migrationshintergrund erschossen werden, dann heißt es, ja gut, man hört ja auch, in diesem Milieu sei viel in Bewegung und was weiß ich.
Also immer diese Relativierung.
Wir relativieren und wir verschieben den gesamten Diskurs auf die Opfer. Und das ist eine sehr, sehr, es ist eine sehr feige Diskursstrategie. Und es ist vor allen Dingen eine Diskursstrategie, die eine Grenzziehung vollzieht zwischen wir und die anderen, auf die das Ganze überhaupt aufbaut. Also ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich auch Schnappatmung bekommen, als nach der vergangenen Bundestagswahl eine Talkrunde aus den Parteivorsitzenden zusammenkam und Jörg Meuthen einen Satz sagte, den überhaupt niemand auf dem Schirm hatte, weil keiner den verstanden hat. Er sagte nämlich, wenn ich durch die deutschen Innenstädte gehe, sehe ich immer weniger Deutsche. Und das ist ja ein Satz, der könnte exakt so überall, in jedem politischen, gesellschaftlichen Spektrum, auf jeder politischen, gesellschaftlichen Ebene gesagt, geschrieben und gedruckt werden. Und kein Mensch würde das Problem dahinter verstehen, dass Herr Meuthen, wenn er durch die Stadt geht, visuell nachvollziehen kann, wer deutsch ist und wer nicht. Und ich meine, das kann man ja nur machen, wenn man irgendwie mit Leni Riefenstahl-Filmen sozialisiert ist oder wenn man sozialisiert wurde historisiert ist in einer Zeit, in der man optisch nachvollziehen kann, wer deutsch sein darf und wer nicht. Und dieses Problem haben viel zu wenige Menschen und auch Politikerinnen und Journalistinnen viel zu wenig auf dem Schirm.
Na, da haben wir wieder das Problem der Sprache, Fremdenfeindlichkeit, als ob die Feindlichkeit gegen Fremde gegangen wäre. Frau Büchner, danke für Ihre offene Schilderung.
Ja,
und Ihnen noch einen schönen Tag. Gerade hatte uns eine Hörerin sehr deutlich gemacht, wie wenig Unterstützung sie bekommt. Herr Quent, Sie haben aber eben gerade noch mal angemerkt, ja, das ist nochmal die eine Seite. Die andere Seite ist eigentlich ja die Erfüllung auch in dieser Arbeit, oder?
Ja, einerseits ist es völlig richtig, dass es nie genug Unterstützung aus Politik, aus der Gesellschaft geben kann für ehrenamtliches Engagement, für Einsatz für Demokratie und Menschenwürde. Andererseits dürfen wir aber auch nicht so tun, als wäre das jetzt eine Wissenschaft, als wäre das jetzt etwas total Kompliziertes, was an ganz, ganz vielen Stellen scheitert, wenn man sich engagieren will. Wir erleben in Interviews mit zivilgesellschaftlich engagierten Menschen, dass das für viele auch ein innerer Antrieb ist, dass man ganz, ganz viel an positiver Resonanz erfährt, an Selbstwirksamkeit, an Liebe und Freude, am Spaß am Leben, wenn man anderen hilft. Auch auf Demonstrationen zu gehen, ist ja keine bierernste Sache, sondern schweißt zusammen, gibt auch positive Emotionen mit. Das ist ja durchaus was Positives, was Inspirierendes und nicht nur was jetzt eine Reaktion auf Defizite ist, sondern tatsächlich auch ein Raum für Verwirklichung, für Selbsterfahrung, für demokratisches Lernen.
Also ein Wort dafür, was jede Einzelne eben auch tun kann und auch mitnimmt daraus. Ich begrüße am Telefon Thomas Bauer.
Ja.
Herr Bauer, schönen guten Tag.
Ja, wunderschönen guten Tag in die Runde nochmal. Ja, ich wollte nochmal den Aspekt in die Runde werfen, Wohlstandschauvinismus, den man ja wunderbar auch bei dem Thema Flüchtlinge und 2015 sieht. Mhm. Und auch bei Abgeordneten und Mitgliedern der AfD. Das sind ja Rechtsradikalismus. Hat ja nichts mit Bildung zu tun, wie der Attentäter vor ein paar Tagen gezeigt hat. In der AfD und auch wenn es um rechtsextreme Äußerungen geht, sind ja Ärzte, Anwälte, Richter, Lehrer und so weiter, Polizisten, alle möglichen höhergestellten Berufsgruppen mit und ohne Studium vorhanden. Das heißt, es ist nicht irgendwie das Prekariat da irgendwie wie früher anschaulich dargestellt mit den Springerstiefeln rummarschiert, sondern es ist quasi die Mitte und Oberschicht der Gesellschaft.
Greifen wir mal das Wort auf, Wohlstandschauvinismus, Herr Quent. Was sagen Sie zu dem, was Herr Bauer sagt?
Ja, die Beschreibung ist empirisch richtig. Es sind nicht vor allem die wirtschaftlich Abgehängten, die die AfD unterstützen. Die gibt es auch, aber es gibt durchaus ein medial verzerrtes Bild, das davon ablenkt, dass wir es eigentlich mit dem Widerstand, übrigens bei fast allen populistischen Akteuren, denken Sie an Donald Trump, der mächtigste Mann der Welt, der sich auf einmal zum Underdog gegen das System, von dem er immer profitiert hat, darstellt. Das ist nicht richtig. Es ist ein Widerstand von den Privilegierten, von auch oftmals von Wohlhabenden, die sich dagegen wehren, dass der Wohlstand, dass Privilegien global, aber auch national in Frage gestellt werden, in Frage stehen, weil es, wenn man das ernst nimmt mit der Gleichwertigkeit, wenn man es ernst nimmt mit globaler Gerechtigkeit, dann muss man natürlich unsere Privilegien, unseren imperialen Lebensstil in Frage stellen. Und dann gibt es solche, die sich radikalisieren und die sagen, naja, das will ich aber gar nicht. Ich will meinen Wohlstand, ich will meine Privilegien, die ich als Deutscher national und international habe, die will ich gar nicht. Der Unantastbarkeit aller Menschen opfern. Und das ist das, was wir in der radikalen Rechten sehen. Es sind auch wirtschaftlich Abgehängte, aber es gibt dort eine unheilige Allianz von jenen, die eigentlich ihre Privilegien gegen die, die wirtschaftlich abgehängt sind, vor allem verteidigen wollen. Und das führt dazu, dass es auch Professoren, viele Rechtsanwälte, Polizisten, wie das geschildert wurde, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt.
Herr Bauer, danke schön, dass Sie diesen Aspekt des Wohlstandschauvinismus, aber das andere ist ja auch richtig, mit eingebracht haben. Ich begrüße zum Schluss hier, die Telefone laufen weiterhin heiß, aber die Sendung geht leider zu Ende. Frau Gabriele Schreier-Reuter, schönen guten Tag.
Hallo. Ja, ich möchte den Fokus legen auf die Spaltkraft der Sprache. Mhm. Und zwar, ich habe mir überlegt, dass das Wort Ausländer für mich nicht mehr gebrauchbar ist, weil ich spanne den Bogen jetzt ganz weit, die Menschheitsgeschichte. Wir sind soziale, wir sind kulturelle Wesen, wir sind Gehirnwesen. Es hat also nichts mit Bildung zu tun. All das stimmt, was gesagt wurde. Weil wenn wir überlegen, dass die Wiege der Menschheit in Afrika stand, wir kommen alle aus einem Nest, dann sind wir alle Auswanderer, Einwanderer, Migranten.
Hups, was ist denn jetzt wieder mit unserer Telefonanlage? Also, die Telefonanlage hat hier leider die Dame rausgeworfen und auch andere. Aber das ist jetzt am Ende der Sendung vielleicht auch nicht mehr so das Problem. Den Tenor haben wir verstanden. Am Schluss der Sendung nochmal wieder mit der Sprache anzufangen. Die Sprache, die wir ja nur alle irgendwie benutzen, Herr Anpalagan. Ist das so eins, wo wir alle anfangen können, wirklich, oder anfangen müssen, endlich darauf zu achten?
Natürlich. Es bleibt gar nichts anderes übrig. In großer Verantwortung sind Menschen mit hoher Reichweite, Mannesmultiplikatorinnen und Multiplikatoren.
Wie wir hier jetzt
gerade. Wir hier jetzt zum Beispiel. Es fängt damit an, dass man eben auch weibliche Zuschreibungen eben einbaut und einbettet in den eigenen Sprachgebrauch, dass man sich darüber im Klaren ist, dass das Wort Migrant in Deutschland unabhängig davon, wie es gebraucht wird, eine sehr, sehr negative Konnotation hat, dass wir ein sehr spezifisches Bild von Menschen im Kopf haben, wenn wir von Migranten sprechen und dass wir damit plötzlich nicht nur über Ausländer und Deutsche, wie die Zuhörerin gesagt hat, sondern auch zwischen Deutschen und anderen Deutschen differenzieren. Das ist im Übrigen auch sehr, sehr problematisch. Den Begriff Ausländer würde ich aus dem Sprachgebrauch nicht komplett verbannen. Wir sehen spätestens beim Brexit in juristischen und politischen Belangen braucht man doch eine Art von Unterscheidungsmerkmal. Aber ja, Sprache ist der erste Weg, um den Hass in diese Gesellschaft zu tragen.
Ich glaube, wir haben viele verschiedene Wege aufgezeigt in dieser Sendung. Vielen Dank den Hörerinnen und Hörern und den Mailschreiberinnen und Schreibern, dass sie so viele verschiedene Aspekte angesprochen haben, die schief liegen, wo Rassismus, rechter Terror, wo die Basis irgendwie gesät ist, aber auch viele verschiedene Punkte angesprochen wurden, was man dagegen tun kann. Dafür danke ich sehr. Ich danke sehr nach Erfurt Matthias Quent, Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft, dass Sie sich beteiligt haben. Und ich bedanke ganz herzlich mich bei Steven Anpalagan, der hier zu mir zu Gast gekommen ist.
Vielen Dank für die Einladung.
Einen schönen Samstag wünsche ich noch.